Jakob auf der Flucht. Unterwegs in ein für ihn fremdes Land. Und er flieht vor seinem Zwillingsbruder, seinem älteren Zwillingsbruder Esau. Esau, der Erstgeborene. Und normalerweise auch in jener Zeit der Erbe und der Nachfolger seines Vaters Güter und auch Stellungen und Ämter. Und obwohl die beiden Zwillingsbrüder sind, sind sie doch sehr unterschiedlich und sich auch nicht besonders nah. Und so haben auch die Eltern unterschiedliche Lieblingssöhne. Isaak bevorzugt Esau von jeher, Isaak der Vater. Esau, das war ein Jäger, ein Naturmensch, er hatte einen etwas ungestümten Charakter, war stark. Jakob dagegen war häuslicher, kümmerte sich eher um die Schafe und hatte eine sehr enge Beziehung zu seiner Mutter Rebekka. Rebekka. Schon die Schwangerschaft war schwierig. Zum einen, sie wartete lange, bis sie schwanger wurde. Und dann hatte sie Zwillinge und es sieht so aus, als hätten die Zwillinge schon im Mutterleib miteinander gekämpft. Es war eine schwierige Schwangerschaft, so dass Rebekka wirklich Angst hatte um sich, um das Leben der Kinder. Und sie betete zu Gott, dass er ihr helfen möge. Und sie bekam dann eine Prophetie über diese Kinder. Und diese Prophetie, die Gott ihr gab, wir wissen nicht unter welchen Umständen, beide Söhne werden Stammväter von großen Völkern sein, aber der Ältere wird dem Jüngeren dienen. Isaak war der Sohn Abrahams. Isaak selbst, lange erbeten, lange verheißen, lange erwarten. Und auf Isaak ging ja die Verheißung von Abraham über. Diese Verheißung, die Gott Abraham gegeben hat, Isaak auch erneuert gehört hat. Aus dir und deine Nachkommen wird ein großes Volk werden. Dieses Land, in dem du jetzt noch als Nomade und als Fremder bist, will ich dir eines Tages oder deine Nachkommen zum Eigentum geben. Ich will dich segnen und du sollst ein Segen für die Welt sein. So hörte Abraham Jakob sprechen und so erlebte es auch Isaak. Und jetzt muss die Segenslinie weitergehen. Für Rebekka war das klar, das muss Jakob sein. So verstand sie diese Prophetie. Isaak sah das nicht unbedingt so. Entweder nahm er die Prophezeiung nicht ernst, vielleicht Frauensache oder sonst was, oder er wollte sie nicht ernst nehmen. Als er alt war und sozusagen sein Testament machen wollte, indem er den Segen, den er empfangen hatte, weitergibt, feierlich weitergibt, war für ihn klar Esau. Esau war sein Wunschsohn. Und Rebekka wusste das durch eine List zu verhindern. Und durch ein ziemlich gewagtes Täuschungsvermögen gelang es ihr und auch Jakob, Esau zu hintergehen und Jakob wurde an Esaus Stelle gesegnet. Isaak war zu der Zeit blind und Jakob verkleidete sich und verstellte sich und sein Vater fiel auf diese Täuschung hinein. Jakob wurde durch diesen Segen zum Erben eingesetzt, zum Segensträger. Eine Handlung, die nicht rückgängig zu machen ist, obwohl sie erlogen und betrogen war. Jakob baute sein Leben auf einen Betrug auf, ein Erbschleicher. Und dass Esau wütend war, kann man sich vorstellen. Und er verschwor sich, sobald sein Vater nicht mehr lebte, würde er Jakob umbringen. Und deshalb musste Jakob fliehen, denn sein Vater war alt und man wusste nicht, wie lange er noch leben würde. Und deshalb bricht Jakob auf. Allein. ohne Bekleidung, also ohne jemanden, der ihn begleitete, Kleider hat er schon an, auf unbestimmte Zeit. Wahrscheinlich hat er sich das so nicht vorgestellt, als er sich diesen Segen ergaunerte hatte. Er wollte ja Ansehen und Ehre und Wohlstand. Und nun? Weggeschickt. In unbekanntes Land, ohne Reichtum und Vermögen, allein und auf sich gestellt. Ja, mal abgesehen von seiner Hinterlistigkeit und Unehrlichkeit, wenn man jetzt seine Situation anschaut, ist er jetzt wirklich Segensträger oder hat er es total verbockt? Ist Gott jetzt bei ihm, für ihn? Würde Gott ihn wirklich segnen? Jetzt zumindest musste Jakob erst einmal das Land verlassen, das ja angeblich irgendwann mal ihm gehören würde. Überhaupt, dass es Esau ernst war mit seinen Morddrohungen, daran zweifelte er nicht. Er hatte nun den Segen, er hatte aber auch die Bescherung. Und ob er das überleben würde, war ganz und gar nicht klar. Jakob wollte alles und fast jedes Mittel war ihm dazu recht, aber erstmal verlor er alles. Seine Heimat, seine Familie, seinen Wohlstand, sein Ansehen. Und jetzt ist er unterwegs ins Ungewisse und er legt sich schlafen. Und dann lesen wir in 1. Mose 28. Jakob zog von Beersheba nach Haran. Unterwegs kam er an einen Ort, an dem er übernachtete. Die Sonne war schon untergegangen. Er nahm einen von den Steinen dort und legte ihn neben seinen Kopf und dann schlief er ein. Im Traum sah er eine Leiter, die von der Erde bis zum Himmel reichte. Auf ihr stiegen Engel Gottes hinauf und hinunter. Und plötzlich stand der Herr vor ihm und sagte, ich bin der Herr, der Gott deines Vaters Abraham und der Gott des Isaaks. Das Land, auf dem du liegst, will ich dir und deinen Nachkommen geben. Sie werden so zahlreich sein wie der Staub auf der Erde. Du wirst dich nach Westen und Osten, nach Norden und Süden ausbreiten. Durch dich und deine Nachkommen sollen alle Völker der Welt gesegnet werden. Und siehe, ich bin bei dir. Ich behüte dich überall, wohin du auch gehst. Und ich bring dich zurück in dieses Land. Ich werde dich nicht verlassen, bis ich vollbringe, was ich dir verheißen habe. Wow. Völlig unerwartet, Gott stellt sich zu Jakob. Jakob bekommt in diesem Traum die Bestätigung seiner Berufung, die seine Mutter schon während ihrer Schwangerschaft gehört hatte. Ich finde es krass, egal was Jakob hier getan hat, Gott bleibt ihm treu. Er verspricht Jakob, dass er mit ihm auf der Reise ist und ihn zurückbringt. Er sagt zu ihm, siehe, ich bin bei dir. Und ich behüte dich überall, wohin du auch gehst. Ich bring dich zurück in dieses Land. Ich werde dich nicht verlassen, bis ich vollbringe, was ich dir verheißen habe. Also ich glaube ehrlich gesagt, dass Jakob und Rebekka nicht wirklich nach Gottes Willen gehandelt haben, als sie diesen Betrug beginnen. Gott hätte sicher auch andere Wege und Möglichkeiten gehabt. Solche, die die Familie nicht entzweit hätten. Aber Gott in seiner Allmacht nimmt immer das, was gerade da ist und macht daraus etwas Wunderbares. Er setzt die Scherben neu zusammen. Und egal, ob das unser Fehler ist oder unser Versagen ist, es gibt für Gott immer Möglichkeiten und Wege, zu seinem Ziel mit unserem Leben zu kommen. Solange wir an ihm festhalten, gibt es kein zu spät und kein zu unmöglich. Gottes Pläne sind nämlich kein Computerprogramm, Und wenn dann plötzlich ein Fehler, puff, dann wird es nicht mehr funktionieren. Gott ist Schöpfer. Er ist kreativ und er kann aus nichts Neues schaffen, auch in unserem Leben. Und wo kein Weg ist, macht er einen Weg. Und am Ende findet sich alles zusammen. Jakob wird der Mensch werden, den Gott gebrauchen kann, und er segnet ihn und er wird zum Segen für andere. Dann geht die Geschichte weiter. Als Jakob aus dem Schlaf erwachte, sagte er: Der Herr ist an diesem Ort anwesend und ich wusste nicht. Da fürchtete er sich und dachte: Vor diesem Ort muss man Ehrfurcht haben. Hier ist gewiss ein Haus Gottes und ein Tor zum Himmel. Am Morgen stand Jakob früh auf, nahm den Stein, den er neben seinem Kopf gelegt hatte, er stellte ihn als Kultstein auf und rieb seine Spitze mit Öl ein, und Jakob nannte diesen Ort Bethel. Das heißt Haus Gottes. Zuvor hieß der Ort Luz. Und dann gab Jakob ein feierliches Versprechen. Gott, stehe mir bei und behüte mich auf meiner Reise. Er gebe mir Brot zum Essen und Kleidung zum Anziehen. Und wenn er das tut und ich wohlbehalten zum Haus meines Vaters zurückkehre, dann soll der Herr mein Gott sein. Dann soll ein Gotteshaus an diesem Ort entstehen, wo ich den Kultstein aufgestellt hatte. Ich werde dir den Zehnten von allem geben, was du mir schenkst. Wenn er das tut und ich wohlbehalten zum Haus meines Vaters zurückkehre, dann soll er der Herr mein Gott sein. Dann soll ein Gotteshaus an diesem Ort entstehen. Also diese Antwort von Jakob scheint ja zuerst mal befremdlich, ne? Also Gott erscheint ihm im Traum, er gibt ihm den Segen und Jakob: Oh, naja, wollen wir erst mal abwarten. So ungefähr. So könnte man das verstehen. Wenn du das tust, dann sollst du der Herr mein Gott sein. Aber ehrlich gesagt, eigentlich glaube ich nicht, dass Jakob hier ungefähr unbedingt an Gottes Macht zweifelt, sondern daran, ob er selbst tatsächlich würdig und wert ist, dass Gott so an ihm handelt. Er hört und versteht. Aber sein Glaube mischt sich immer noch mit Angst und Scham. Mit der Angst, abgelehnt zu werden. Und das finde ich ziemlich normal. Angst und Glaube, das ist manchmal schwierig. Ich kenne diese Gedanken nur zu gut vor Situationen, die mich herausfordern oder mir Angst machen. Wirst du bei mir sein, Gott? Wirst du mir dahin durchhelfen? Werde ich das wirklich schaffen? Wirst du mir helfen? Ich kenne solche Gedanken. Vor jeder großen Entscheidung, beruflich, werde ich das wirklich schaffen? Und am stärksten hatte ich diese Gefühle vor der OP wegen meines Hirntumors. Genau diese Gedanken hatte ich. Wirst du bei mir sein, wenn ich da in der OP bin? Und hinterher, ich meine, ich hatte ein Wissen, aber habe ich den Glauben? Wirst du bei mir sein? Werde ich wieder gesund werden? Wirst du mich wieder hierher nach Hause bringen? Werde ich wieder laufen und sehen können? Und wenn du mich wieder hierher bringst an diesen Ort, wenn du das alles machst, dann alles, was ich bin und alles, was ich habe, soll dir gehören. Du allein wirst mein Gott sein. Das ist nicht unbedingt ein Ausdruck von Hochmut. Es ist ein Ausdruck vielleicht auch der totalen Hingabe und auch des Loslassens von Kontrolle. Sich fallen lassen in Gottes Hände. Ich weiß, ich muss da durch und ich gehe da durch. Und ich vertraue auf dein Wort. Und Gott war mit ihm. Und vielleicht bist du gerade in deinem Leben an so einem Punkt, wo du dich fragst, was wird werden? Werde ich das schaffen? Wird Gott mit mir sein? Ja, Gott wird mit dir sein. Er wird auch mit dir gehen, genauso wie er mit Jakob gegangen ist, wie er mit mir gegangen ist und wie er mit anderen gegangen ist. Siehe, ich bin bei dir, sagt er, ich behüte dich überall, wo du auch hingehst. Diese Himmelsleiter, die Jakob im Traum gesehen hat, er bringt ja diesen Traum mit diesem Ort in Verbindung. Also zufällig schläft er an einem heiligen Ort, weil er es nicht gemerkt hat und nicht wusste, da steht ja kein Gebäude und kein Zeichen oder so. Ein Ort der Gegenwart Gottes. Er sagt, der Herr ist an diesem Ort anwesend und ich wusste es nicht. Da fürchtete er sich und dachte, vor diesem Ort muss man Ehrfurcht haben. Hier ist gewiss ein Haus Gottes und ein Tor zum Himmel. So die Leiter, was bei uns so Leiter steht, das muss man sich eher so vorstellen, wie so eine Treppe in den Himmel. Und vermutlich steht da auch so dieses Bild dahinter, so die Völker in dieser damaligen Zeit, die haben ja oft so pyramidenförmige Tempel gebaut, die Babylonier, aber auch die Ägypter, aber auch die Mayas zum Beispiel. Und an diesen pyramidenförmigen Tempeln gehen außen oft Treppen hoch bis zur Spitze. Und das war tatsächlich so ein Symbol, dass dieser Ort, dieser heilige Ort, ein Tor zum Himmel ist, wo Gott auf und ab geht oder die Götter oder die Mächte. Also von daher glaube ich, dass dieses Bild so ein bisschen dahinter steht. Und tatsächlich gingen die Leute, wenn sie Rat brauchten, an diesen Ort, in diese Tempel, in diese Religionen und schliefen in der Hoffnung, einen Traum zu bekommen, der ihnen Weisung gibt. Und dass Jakob jetzt hier einen Traum hat, der kann nur denken, okay, hier ist so ein heiliger Ort. Hier ist Gott gegenwärtig. Und dann stellt er diesen Stein auf, so als Zeichen, hey Leute, hier ist ein heiliger Ort. Und auch für sich, um da wieder zurückzukommen. Also die Reaktion von Jakob ist erklärbar. Er befindet sich auf heiligem Boden, in Gottes Gegenwart. Ich meine, wenn man in einen Tempel geht und einem Gott dient, egal in welcher Religion, man reinigt sich, man hat Rituale, dass man würdig ist. Und Jakob kommt von Betrug und steht auf heiligem Boden. Dass er Angst hat, ist klar. Und umso mehr ist es erstaunlich, dass er Gottes Gnade erfährt. Unverdient. Unerwartet. Gott segnet ihn. Und aus dem Flüchtling wird ein Reisender, ein Gesegneter. Und mich erinnert diese Geschichte von dieser Himmelsleiter natürlich auch an Jesus. Jesus hat ja seine Jünger berufen und einer seiner Jünger, Nathanael, kam zu Jesus und war zunächst total skeptisch, konnte nicht glauben, aber im Gespräch plötzlich erkannte er, Jesus ist der Messias. Und da sagt Jesus zu ihm, du wirst noch größere Dinge erleben. Du wirst den Himmel offen sehen und die Engel auf- und absteigen über dem Menschensohn. Also Jesus sagte zu Nathanael, der natürlich die Geschichte kannte, du stehst auf heiligem Boden. Du wirst das Gleiche erleben wie Jakob. Gott kommt auf diese Erde ja viel mehr. Jesus macht ja diese Variation. Er sagt ja, der Menschensohn steht hier in diesem Bild, das er benutzt. Er ist der Menschensohn. Jesus ist Gott, der auf diese Erde gekommen ist. Und so ist diese Himmelsleiter, die Jakob träumt, auch schon wieder wie ein prophetisches Bild. Gott wird auf diese Erde kommen. Und es wird nicht nur ein Traum sein, sondern ganz real. Gott steigt hinab in diese Welt. Er wird Mensch. Und wenn man diesen Gedanken weiter denkt, dann heißt das auch, dieser Segen, diese Verheißung, die Abraham, Isaak und Jakob bekommen hat, die auf das Volk Israel übergegangen ist, dieser wird auf die Menschen übergehen auch, die Jesus nachfolgen. Wenn Jesus sozusagen, wenn wir das erleben, dass er hinabsteigt in unser Herz hinein, dann werden wir auch zu diesem Segensträger. Wir werden mit hineingenommen in diese Verheißung Gottes, in dieses Versprechen. Jesus steigt die Himmelsleiter herab. Er kommt auf diese Erde. Und der steht jetzt hier vor uns und will uns so segnen, wie Jakob gesegnet wurde. Zur Zeit von Jakob im Alten Testament und auch im Neuen Testament und überhaupt herrschte die Meinung, dass die Götter über bestimmte Territorien herrschen, ne? Also so in Ägypten war das der Pharao und dann in Babylonia und auch in Griechenland, die hatten ihre Götter und die Römer hatten ihre Götter. Und selbst der Cäsar, ne, also oder Augustus, der sich ja für Gottes Sohn hält, der hatte nur so viel Macht, wie sein Reich ging, darüber hinaus nicht. Hier sagt Gott ja schon, ich bin bei dir, auch wenn du ganz woanders hingehst. Also Jakob denkt ja, das ist das Haus Gottes, hier ist Gott. Und jetzt muss Jakob in ein Land, wo andere Götter angebetet werden. Und Gott sagt, kein Problem, ich bin bei dir und ich beschütze dich. Also hier merkt man schon, Gott denkt nicht in Landesgrenzen. Gott ist der Herr der ganzen Welt. Und es gibt keinen Ort auf dieser Welt und keinen Ort, den wir erleben, innerlich, vielleicht auch äußerlich, wo Gott nicht Herr ist und regiert. Und Jesus hat diese Vorstellung vom Reich Gottes wirklich nochmal erweitert. Reich Gottes ist in dir, beginnt in dir. Der heilige Boden, der ist hier, der heilige Boden ist in deinem Herzen. Gott ist da, in Jesus. Der Himmel steht offen, überall auf dieser Welt. Und auch gerade da, wo du auf die Knie gehst und dich Gott anvertraust. Du und wir alle hier, wir sind Segensträger, Berufene und Gesendete. Und für euch liegt jetzt das neue Schuljahr. Und ihr seid jetzt sozusagen die Gesendeten in eine neue Zeit, in das nächste Jahr, in eure Klasse, in neue Lehrer. Vielleicht auch in ein neues Studienjahr. Die erste Woche habt ihr schon hinter euch. Einige werden im nächsten Jahr die Schule abschließen. Prüfungen liegen vor euch. Entscheidungen, die ihr treffen müsst. Und vielleicht denkt ihr, werde ich das schaffen? Kann ich das? Werde ich bestehen? Wird Gott mir helfen? Ich weiß nicht, wohin euer Weg euch führt, aber ich weiß, Gott geht mit dir. Keine Fehler der Welt, kein Versagen kann Gott daran hindern, dich zu segnen. Wenn er Jakob gesegnet hat, wie viel mehr würde er euch segnen? Ihr sitzt hier alle und habt keinen Betrug begangen, nehme ich mal an. Und die paar Fehler, die wir machen, vergibt Gott. Gott geht mit dir. Seine Kraft wird in euch wirken und du bist nicht allein und du bist nicht hilflos, du bist nicht schutzlos. Gott sendet dich und geht mit dir. Siehe, ich bin bei dir und behüte dich überall, wohin du auch gehst. Ich werde dich nicht verlassen, bis ich vollbringe, was ich dir verheißen habe.